Die einen schauen im Sommer Olympische Spiele, die anderen gucken Quatsch. Wir reden über Quatsch. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer phänomenalen neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Sie ist vom Inhalt her besser als das, was viele Menschen bei den Olympischen Spielen sehen können. Oder war das andersrum vom Reality-Fernsehen? Naja, ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Veit Luca Roth.
Hi.
Und Mario Thunert.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich mal dabei sein darf.
Genau. Wir wollen nicht über die Olympischen Spiele reden. Das haben andere schon zu viel gemacht. Das ist das Problem, wenn man Freitag, Samstag erscheint, dann muss man die anderen Themen aufgreifen, die so unter der Woche passieren. Und wir haben vermeldet, dass Sat1 sich eine weitere tolle Programmmarke zurückholt. Gerade wenn man den Sat1-Chef anspricht und so sagt, ja, mach doch was mit Talk, dann heißt das, das machen andere schon. Jetzt ist man auf die Idee gekommen, man holt eine Reality-Show zurück. Und Mario, welche ist es denn?
Promis unter Palmen, wer hätte es gedacht, ne?
Ja, das ist ja...
Nach dem Club der guten Laune kommt jetzt wieder Promis unter Palmen. Den einen mag es überraschen, den anderen nicht. Ich habe auch so ein bisschen zwischen beiden hin und her gespannt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich habe tatsächlich die erste Staffel zum Teil gerne angeguckt, dann ist die Stimmung gekippt. Veit, hast du damals was mitbekommen?
Also ich habe ja die zweite Staffel soweit möglich verfolgt. Die war ja aber nur relativ kurz zugänglich, weil sie ja dann nach Folge 2 war es ja schon abgesetzt wurde, weil ja Willi Herren verstorben war, überraschend. Und dem hat man sich aus Pietätsgründen ja entschieden, das nicht weiterzusenden, weil man weiß es nicht, was Willi Herren angestellt hat, dass man ihm schützen sollte.
Ja, ich habe sogar tatsächlich einen Artikel hier nochmal aufgegriffen vom 21.04.2021. Da schreibt unsere Mainpost, deren Verbreitungsweg ja auch Bad Brückenau ist, und dort ist eine diese Betty Ford Klinik. Und da wird, weil das muss man so ein bisschen verstehen, Promis unter Palmen war immer sehr viel Ekstase. Also da haben die Promis, ich habe so das Gefühl gehabt, noch mehr Alkohol konsumiert als in allen anderen Fernsehsendungen. Und da wurde zum Beispiel dann auch geschildert, dass Willi Herrn ja fast sogar monatlich zurückkam seit 2008 in die Betty Ford Klinik, was natürlich auch ja krass ist, dass man jemanden dann in so einem Format mitmachen lässt. Mario, siehst du das ähnlich?
Ja, ich habe gerade so überlegt, wo du das ansprichst. Das ist ja immer so diese Frage, wie weit Eigenverantwortlichkeit kann man dann auch zuschreiben. Ne? Also hinter solchen Künstlern steckt dann ja auch immer ein Management, und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass man dann im Vorfeld ja zumindest auch Abwägungen trifft und das mit den Leuten bespricht. Und wenn die Managerin oder der Manager gesagt hat, dann eben halt auch in Besprechung mit Willi Herren, dass er das machen will, ist das dann natürlich eine Frage, inwieweit man so jemanden dann, der einen eigenen Willen hat und der Medienmensch ist durch und durch, ich glaube, seit den 90er Jahren in der Lindenstraße mitgespielt hat, und der eigentlich dann auch weiß, was auf ihn zukommt, wenn er an so einer Sendung teilnimmt, und ja, wie er sich dann eben, ja, oder wie er sich präsentiert vom Publikum und wie er dann ankommt, wenn er sich da so darstellt, ist das natürlich die Frage, kannst du so jemandem dann was verwehren oder nicht? Und ich denke mal, beim Militär
ja,
die Geldfrage auch immer
darf klar, ich einhaken, der Geld tatsächlich.
Deswegen hat er das wahrscheinlich auch aus den Gründen gemacht, von daher ja.
Also in dem Bericht steht auch drin, dass er wegen Corona in finanzielle Nöte geriet und darüber hat auch RTL dann berichtet und statt vielleicht eine fiktionale Serie zu produzieren, wo man vielleicht was Sinnvolles macht, geht er halt dann beispielsweise zu Sat.1 und setzt sich da halt der Gefahr offen aus. Also Veit, wie siehst du das?
Das ist natürlich, klar, spielt eine Eigenverantwortung eine gewisse Rolle, aber es ist natürlich auch, man bringt ja Leute auch in eine gewisse Versuchung, wenn man sie in solche Settings setzt. Und da muss man dann schon auch eine Verantwortung dem Sender natürlich, finde ich, zuschreiben, der dann auch auf seine Mitarbeiter ja, in dem Fall sind sie ja Produktionspartner, also Angestellte in irgendeiner Form, in irgendeinem, welches Verhältnis man das auch immer setzen möchte, muss man sie ja dann auch irgendwann mal vor sich selber schützen. Also wenn ich jetzt an mein Lieblings-Reality-Format denke, an Temptation Island, da weiß man auch, worauf man sich einlässt, aber nichtsdestotrotz, also finde ich es auch manchmal auch ein bisschen extrem, was da getrieben wird mit den Paaren, die ja dann wirklich an den Abgrund, also ans Ende der Beziehung gestellt wird. Und dementsprechend ist es ja ähnlich wie mit Promis unter Palmen, wo ja auch quasi die Abstinenz sozusagen getestet wird. Im Falle von Willi Herren und Willi Herren hat da auch eine Eigenverantwortung, was dann vielleicht aber auch dann auch seine Mitbestreiter natürlich auch vollkommen ignoriert haben. In dem Fall, also wenn ich an die erste Folge denke, wo dann war das Kelvin Kleinen, müsste es gewesen sein, und Henrik Stoltenberg, die einfach so betrunken waren, dass sie einfach die ganze Zeit irgendwelche Gläser ins Gras geschmissen haben. Das ist halt dann auch irgendwann so ein bisschen, okay, das ist halt einfach gemeingefährlich. Ne?
Wenn ich also da kurz mal einhaken darf, das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt mal das Sommerhaus drehen und in Deutschland ist ja jetzt Cannabis erlaubt und wir schicken da jemanden rein, der vielleicht wegen Cannabis schon mal eine Psychose hatte. Übereinstimmung, keine Übereinstimmung?
Also, ich finde, das ist so ein bisschen dann eine Gratwanderung. Die betreiben solche Formate ja eh immer. Aber ich sag mal, wo es sich halt für mich wirklich dann einen Grad überschreitet, ist, wenn jemand wirklich betrunken vor der Kamera ist und dann so einen hohen Grad an Betrunkenheit erreicht, dass er sozusagen eben nicht mehr zurechnungsfähig ist, beziehungsweise nicht mehr Herr seiner selbst ist. Und wenn dann jemand wirklich sich vor der Kamera total bloßstellt und eigentlich sich gar nicht mehr richtig im Klaren darüber ist, weil seine Wahrnehmung so eingeschränkt ist, was da gerade passiert und was er da tut, dann greift für mich auf jeden Fall halt dieses Moment dieser Fremdverantwortung, wo dann eben die Mitstreiter, aber auch die Produktionsfirma dann eben die Verantwortung hat, das dann eben letztendlich entweder zu unterbinden oder halt dann nicht auszustrahlen.
Wurde aber nicht gemacht, also bei Claudia Obert beispielsweise, die ja wirklich auch im Streit in der ersten Staffel sich da mit einigen Leuten angelegt hat, weil sie ihr den Wein am Ende versteckt haben. Das sieht man ja, dass die Sendung eigentlich ja auf dem höchsten Grad immer zu, ich will nicht sagen Gewalt, aber schon zu, also es war ja das extremste Format, das wirklich nur produziert wurde, um Streit zu suchen. Und ich finde auch nicht, dass es da irgendwie einen höheren Sinn gab, wie zum Beispiel beim Dschungelcamp.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Haben wir sehr viel über Alkoholmissbrauch geredet. Wir wissen gar nicht, ob Willi Herren tatsächlich auch Alkoholmissbrauch hat. Dementsprechend
ist das jetzt haben wir nicht gesehen, genau.
Genau. Er hat eine Vergangenheit, was Alkoholismus angeht. Wir können jetzt aber, das ist jetzt eine reine Spekulation. Was ich schon damals das Gefühl hatte, was mit der Absetzung zu tun hatte, weil das muss man ja auch im Kontext sehen, dass Daniel Rosemann kurz zuvor den Sender übernommen hatte, der ja auch da ein neues Image dem Sender geben wollte. Eher so ein bisschen Familiensender. Frau ab 40 war ja dann auch die Zielgruppe ausgerufen. Und ich hatte schon damals das Gefühl, dass dieser Tod von Willi Herren quasi, ja, in Anführungszeichen genutzt wurde, um Promis unter Palmen möglichst fein sauber raus zu, also zu verabschieden aus dem Programm, weil man mit dieser Herangehensweise Reality eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte. Und das ja auch dann wenig später, im Juni war es ja dann auch so offen kommuniziert hat, dass man weiterhin zwar auf Reality setzen wolle, aber halt nicht mehr auf diese krawallartige Weise. Was man ja dann auch ein Jahr später mit Club der guten Laune gesehen hat, was ja dann auch völlig belanglos war, weil es da dann auch der Faktor Krawall, der ja schon auch irgendwo ein bisschen wichtig ist in einem Reality-Format, dass es da auch Dispute gibt und Streitereien oder Diskussionen, über die man dann auch wieder diskutieren kann, dass man Seiten einnehmen kann, hat dann ja da auch irgendwo komplett gefehlt oder wurde so rausinszeniert, dass es dann ein Club der guten Laune wurde und dementsprechend gute Laune, lässt sich gut gelaunt angucken, aber macht jetzt auch irgendwie dann keine, schlägt keine Wellen. So.
Aber kann wir oder darf wirklich so ein Geschäftsführer eines Fernsehsenders theoretisch so viel Geld in den Sand setzen? Also ich glaube, es waren 6 oder 8 Episoden geplant und kannst du dann einfach sagen, ich sende da mehr als den überwiegenden Teil nicht mehr und also spannend.
Ich weiß gar nicht, Fabian, hast du irgendwie noch einen Artikel offen, wie damals eigentlich die Quoten waren?
Weil, die Quoten also waren super. So also 2,2 Millionen Zuschauer, das war schon deutlich weniger als im Hochzeit der Pandemie, lief ja damals Ende März, April 2020. Bei den Werberelevanten aber hatten die zwei Folgen, die im Fernsehen liefen am Montagabend, aber trotzdem 15,5 und 13,9. Es waren auch knapp 1,2 Millionen 14- bis 49-Jährige und 3 Jahre später würde Sat.1 einen Regentanz den ganzen Tag im Büro aufführen, wenn solche Quoten regnen würden.
Ja, absolut. Ich hatte nur auch in Erinnerung, dass die Quoten zwar schon rückläufig waren im Vergleich zur ersten Staffel, die ja während Corona irgendwie richtig durch die Decke ging, mit teilweise über 20.
Ja, wir hatten ja alle nichts zu tun. Bitte? Ja, wir hatten ja alle nichts zu tun. Also ging ja damals los, 2 Wochen später, nach der Pandemie. Erst haben wir eine völlig furchtbare Jauch-Gottschalk-Pocher-Show bekommen, wo man sich dann natürlich auch gefragt hat, warum ist irgendwie keiner mal hingegangen und ist noch schnell zum Mediamarkt gefahren und hat irgendwie Thomas Gottschalk mal einen Laptop gekauft mit einer vernünftigen Kamera.
Ja.
Und dann war die lange
Weile mit diesen Social Media Stars auch gar nichts zu tun haben. Deswegen brauche ich auch keinen Laptop.
Aber ich glaube, das, was bei diesen Trash-Formaten auch immer irgendwie halt ist, dass das wirklich immer so ein Balanceakt ist und so ein Ritt auf der Rasierklinge. Und dass die ja immer mit auch so Grenzüberschreitungen spielen und sich immer in der Nähe von Grenzen aufhalten, die sie drohen zu überschreiten. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein bisschen wie bei so einem Ökosystem wie so einem Teich, der irgendwie auch ständig droht, irgendwie umzukippen. Aber ich glaube, wenn man so die Grenze noch nicht ganz überschritten hat und sozusagen noch ganz kurz davor ist, dann ist das extrem erfolgreich und dann wird das gefeiert, dann funktioniert sozusagen diese eskapistische Katharsis, würde ich mal sagen, also dass man wirklich so dieses Fremdschämen dadurch durchlebt, aber halt gewisse Grenzen noch nicht überschritten sind, dann funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Aber da fehlt dann nicht mehr viel. Und wenn dann ein ganz kleines Stückchen überschritten wird, kann es sein, dass die Grenze dann überschritten ist. Und dann kippt das. Und dann gibt es einen Shitstorm, dann läuft irgendwie Social Media heiß, dann beschweren sich alle Leute, dass da halt eben Mobbing stattfindet und dass das einfach zu heftiges Mobbing ist. Und dann kommt das so ein bisschen zurück wie so ein Bumerang. Und ich glaube, das hat man bei Promis unter Palmen damals gesehen. Und diese Bewegung hat man dann natürlich irgendwie dadurch auch tragischerweise durch den Tod von Willi Herren mit abfedern können. Und weil ich meine ja auch, dass es da kurz vorher dann irgendwie diese Shitstorms gab, zu Anfang der zweiten Staffel auch.
Ja, und genau, das darf man ja auch nicht vergessen, weil es war ja so, dass der Teilnehmer, wie hieß er noch gleich, Prinz Markus. Prinz
von, genau, der hat auch homophobe Äußerungen.
Genau. Ja, genau. Und da hat irgendwie hat eins gesagt, ach ja, wir senden das halt ohne Hinweistafel und wir könnten ja mal jemanden einsprechen lassen, sondern ist uns einfach egal, wir senden das einfach so. Hat ja keiner gesehen, hat ja keiner abgenommen.
Was für ein Unfall. Man hat ja auch die zweite Folge hat man ja auch noch irgendwie geschnitten und gekürzt irgendwie, ne? War doch auch noch.
Ja, genau. Und das ist dann zum Beispiel für mich so ein Fall von so einer Grenzüberschreitung, wo das dann kippt, wo das dann unangenehm wird, ne? Also wo dieses vielleicht vorher, wo man sagt, boah, die schurken sich da aber geil hoch und auf einmal lässt da einer so einen Spruch und dann wird das auf einmal so, wow, okay, das war jetzt wirklich too much und dann kommt dieser Boomerang zurück. Und deswegen hat man vielleicht auch wirklich gut daran getan, dass man jetzt erstmal Zeit hat ins Land streichen lassen und sich das Ganze hat legen lassen und eigentlich auch ein Stück weit vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Und dass man jetzt dieses Momentum wieder nutzt, wo man sagt, okay, das hat sich jetzt alles gelegt, jetzt können wir da nochmal einen neuen Anlauf wagen und jetzt beginnt das Spiel praktisch wieder von vorne. Also jetzt testen wir das wieder aus, wie weit wir das reizen können und wie weit wir diesen Balanceakt betreiben können und das wird für mich sozusagen das Entscheidende dann sein, ob das der Produktionsfirma in der nächsten Staffel dann, die voraussichtlich erst 2025 dann wahrscheinlich kommt, gelingen wird, diesen Akt erfolgreich zu meistern oder ob es wieder dazu kommt, dass es kippt. Ich würde mal sagen, wenn sie das schaffen, dann besteht die realistische Aussicht, dass sie damit ganz solide bis wirklich erfolgreiche Einschaltquoten einfahren können. Wenn es wieder kippt und das wieder so kommt, dass die irgendwie vielleicht sogar gezwungen sind, irgendwas rauszuschneiden, was neu zu schneiden oder
das vielleicht. Aber findest du das eigentlich gut? Also ich finde einfach, dass man das kommentieren sollte. Also soll man nicht einfach wirklich zeigen und einordnen, dass Prinz Markus einfach ein homophober Typ ist? Also wenn jemand sich da in eine Sendung reinsetzt, dann kann doch, wenn man kann man doch da jedes Mal da unten drunter schreiben, entspricht nicht unseren Werte und man kann auch sagen, Markus hat sich während den ganzen Dreharbeiten die ganze Zeit homophob geäußert und macht dann einfach mal so einen 5-Minuten-Block und kann dann auch so ein Bild anzeigen und sagen, das sind nicht unsere Werte, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben, deswegen haben wir ihn dann vom Set entfernt. Also das immer nur rauszuschneiden und dann sozusagen, ich weiß auch nicht.
Bin ich jetzt nicht so dafür. Man bräuchte vielleicht so ein Nachklappformat, so wie so eine Art Promi-Büßen, nur halt nicht, dass sie dann freispricht, sondern so eine Art Promi-Auspeitschen oder weiß ich, oder Promi an den Pranger stellen, dass man dann halt Prinz Markus nimmt und sagt, hey, guck mal, der Typ hat das und das gemacht und das ist deswegen und das deshalb und darum alles nicht okay. Wobei sich dann halt auch wieder die Frage stellt, warum hat man ihn dann überhaupt eingeladen? Ne? Also man weiß ja, wie der Typ tickt. Das ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt im Mediengeschäft und vor Gericht auch nicht. Ja, aber auf der anderen
Seite, du musst halt mit einer gewissen Agenda reingehen. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel...
Natürlich,
wenn wir Markus Björn Höcke interviewen, dann will ich ja mit ihm vielleicht nicht darüber reden, was er zum Thema Umweltschutz redet, sondern ich will mit ihm darüber reden, wie ausländerfeindlich er ist. Und so finde ich halt, sollte man dann auch an Markus rangehen, der ja sowieso schon immer auch bei YouTube schräg aufgefallen ist.
Ja, aber dass Björn Höcke ausländerfeindlich ist, das ist ja jetzt nichts Neues und das ist ja nichts Unbekanntes. Das könnte man ja auch über inhaltliche Themen rausschärfen. Dementsprechend frage ich mich halt, okay, warum, zu welchem Zweck hat man Prinz Markus da eingeladen, weil man weiß, wie er tickt, man weiß, dass er halt irgendwann eskaliert und so ist es dann halt gekommen. Deswegen fand ich auch die Ausführungen von Mario vorhin ganz spannend. Es wird darauf ankommen, das richtige Maß zu finden, aber ich frage mich halt, was wird das richtige Maß sein, weil wenn man den Bogen nicht überspannt, dann wird es heißen, es ist irgendwie langweilig. Wenn man ihn überspannt, heißt es, jetzt hat man den Bogen überspannt, die rote Linie ist überschritten. Hätte man sich sparen können. Und wenn man es halt wieder wie so Club der guten Laune mäßig macht, dann wird es halt auch wieder belanglos. Dementsprechend bin ich noch ein bisschen ratlos, wie man das jetzt eigentlich anpacken möchte, dass man es erfolgreich macht, dass es interessant auch ist, weil man hat halt eben die Karte Langeweile und Alkohol zweimal gespielt und zweimal ging die halt gehörig in die Hose so. Und man, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt dann in einer Villa mit, weiß ich, 10, 15 Prominenten passieren soll, dass das irgendwie, wo ich, dass ich noch nicht gesehen habe. Also da gibt es ja dann auch Kampf der Reality Stars, da gibt es das Sommerhaus der Stars, dann gibt es das Dschungelcamp. Man hat ja diese Settings im Übermaß.
Das wollte ich Ihnen auch noch anmerken. Das ist, was ich eben denke, du hast die großen Namen, das Sommerhaus, das Dschungelcamp bei RTL, Kampf der Reality Stars bei RTL 2. Du kannst dich in der Nische zufrieden finden, wie mit IO The One, Temptation Island bei RTL Plus oder wie Reality Backpackers bei Join. Aber ich glaube, wenn du Sat.1 sein willst und willst eine Quote über 8-10%, dann musst du wahrscheinlich völlig eskalieren oder völlige Stars holen.
Genau, aber also, Eskalation glaube ich nicht, dass es wird, weil, also ich hoffe, dass man aus diesem Fehler gelernt hat eben, weil ansonsten, ja, es reicht es nicht, 3 Jahre Gras drüber zu wachsen oder 4 Jahre Gras drüber wachsen zu lassen, weil, also so doof sind wir dann halt eigentlich auch nicht, ne? Also wir haben es ja jetzt auch schon, also ich finde es eine wahnsinnig faule Idee, das Gleiche einfach nochmal zu machen.
Ich muss sowieso sagen, ihr habt das ja angesprochen, dass momentan eine unglaubliche Übersättigung in diesem Genre ist und ich finde, dass das sowieso den Zenit schon überschritten hat und dass diese Kuh immer noch weiter gemolken wird, obwohl eigentlich sowieso schon sich Ermüdungserscheinungen auch einstellen. Also man sieht ja auch zum Beispiel bei Kampf Reality Stars, da ist in der letzten Staffel sind die Quoten, glaube ich, auch schon runtergegangen, ein ganzes Stück und deswegen stelle ich mir natürlich auch die Frage, inwieweit das dann Auswirkungen auf Promis unter Palmen hat, dass man eben halt zusätzlich mit einer gewissen Skepsis dann eben halt auch noch das mit solchen Gewöhnungseffekten und ja, ich sag jetzt mal Übersättigung dann zu kämpfen hat, weil ich glaube, dass auf Dauer sowieso nur eine Handvoll von diesen ganzen Formaten dauerhaft irgendwie Bestand haben können im TV und die ist ja jetzt eigentlich auch schon soweit erfüllt und deswegen glaube ich auch, dass das eigentlich so eine kleine Verzweiflungstat ist, die da bei Sat.1 gerade läuft.
Willkommen in der Mühle von Sat.1, die Verzweiflungstäter.
Und, ja, seit 3 Jahren. Ich sag jetzt mal, ich hoffe ja, dass man dann solche Geschichten dann auch nutzt, um dann zum Beispiel auch neuen Ideen irgendwie Raum zu geben.
Und, es müssen ja keine neuen Ideen sein, aber man kann ja auch mal ins Ausland gucken. Also jetzt nicht immer nur in die Niederlande und in die USA.
Ja, oder ja. Ich stelle mir auch generell die Frage, wie rekrutiert man Ideen, ne? Also man hört ja immer bei den ganzen TV-Produktionsfirmen, dass es größtenteils nicht gewünscht ist, dass zum Beispiel von außen unaufgefordert eingesendete Exposés oder Ideen eingesendet werden. Oder wenn man was schickt, dann bekommt man oft die Rückmeldung, dass man von extern nichts annimmt, weil man das Ganze intern entwickelt. Ich stelle mir dann aber die Frage, wenn intern tatsächlich so viel vorliegt, wo ist das alles? Also liegt das tatsächlich alles irgendwo im Schrank, in der Schublade und die ganzen Senderchefs und Chefinnen, die sind einfach zu faul oder haben nicht die richtige Herangehensweise, um diese ganzen Ideen auch irgendwie auf den Schirm zu bringen und umzusetzen oder fehlt einfach das Geld?
Ich glaube, es ist einfacher,
wenn du dich...
Dafür, es ist einfacher, wenn du dich mit ein paar Leuten unterhältst.
Vielleicht was nicht stimmt.
Ja, und das ist das Problem, dass viele Leute, die diesen Scheiß produzieren, den nicht angucken müssen.
Ja, das ja, ich glaube, es ist auch eine fehlende Mutlosigkeit von den Sendern her. Also das hört man ja auch immer wieder. Dass man vertraut halt lieber der großen, dem großen Namen, sei es DSDS, sei es das Supertalent, statt da vielleicht mal einen neuen Impuls zu setzen. Und holt dann stattdessen halt lieber Dieter Bohlen zurück, anstatt dann mit Florian Silbereisen das vielleicht mal auf eine andere Art und Weise durchzuziehen. Geht man halt dann auch lieber dem sichereren Erfolg nach, so wie jetzt auch Promis unter Palmen. Die Marke ist bekannt, dass der Name ist groß, das ist, wird ja auch, wurde ja auch viel besprochen. Also gab ja auch eine tolle Sat.1-Pressemitteilung mit den Reaktionen aus dem Netz. Von daher, damit hat man halt schon mal auf jeden Fall ein Feuer entfacht. Die Glut lodert. So wird sich halt zeigen, wie man das Ganze rausmelken möchte und ob es dann letztlich auch ein Erfolg wird. Deswegen ist es halt, ja, es ist, also man spielt im Moment sehr auf Sicherheit im Fernsehen.
Ja, also das passt, der Satz passt eigentlich perfekt zu dem, wo ich gerade noch anschließen wollte. Ich glaube, dass es in Zukunft auch wirklich darauf ankommen wird. Also ich sag mal, momentan ist ja das Fernsehen in meiner Wahrnehmung, auch gerade bei jüngeren Zuschauern, wirkt das so wie eine Lame Duck. Also man hat das Gefühl, da wird wahnsinnig viel, was man schon kennt, einfach nur nochmal durchgespielt und reproduziert. Und irgendwie gibt es da nicht so einen richtigen Bass momentan, wo man sagt, hey, Fernsehen, lass das mal wieder einschalten, da passiert momentan was. Da wird neuen Ideeraum gegeben, da kann man irgendwie auch vielleicht eine neue Art und Weise, Entschuldigung, eine neue Art und Weise von Einschalterlebnis oder irgendwie mitbekommen. Und ich glaube, wenn man das schaffen will, dass das Fernsehen vielleicht wieder so ein bisschen mehr zu einem Trend wird und auch vielleicht jüngere Zuschauerschichten wieder hinziehen will, zumindest punktuell. Ich sage nicht, für einen dauerhaften Zeitraum wird man die nicht wegbekommen von den Streamingdiensten, aber zumindest für einzelne Abende wirklich wieder einen Anziehungspunkt zu schaffen, dass auch jüngere Zuschauer bewusst an einzelnen Abenden wieder das lineare Fernsehen einschalten, weil das ein Erlebnis ist, was die Streamer so doch nicht bieten können, dann muss man einfach meiner Meinung nach wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Und zum einen mehr experimentieren, unterschiedliche Formate testen und auf Sendung bringen und zeitgleich aber auch mehr in den Produktionswert von Formaten stecken, dass man merkt, hey, da ist richtig was im Ausstattungswert drin, das macht richtig was her. Das ist ein hochwertiges Studio, da sind viele Leute, da ist Live-Musik vielleicht, das ist irgendwie visuell beeindruckend in Szene gesetzt, dass da mit Licht gespielt wird und dass das richtig was hermacht, dass das richtiges Event ist.
Und ich glaub, hast du gerade die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele beschrieben?
Das wollte ich auch gerade eben sagen.
Stimmt, ne? Die Olympische Eröffnungsfeier, das ist doch eigentlich, ich meine, sowas wird man nicht hinkriegen und das ist auch nicht fair, das zu vergleichen, aber so die Stoßrichtung müsste das schon sein. Und ja. Dass Leute eine Faszination daran erkennen, solche wirklich aufgepumpten Events, sag ich jetzt mal aufgepumpt, gar nicht negativ gemeint, im Fernsehen zu verfolgen, weil sie wissen, dass zum Beispiel bei so einer Eröffnungsfeier gleichzeitig 10 Millionen andere Menschen das verfolgen. Das hat man ja gesehen, also dass es da eine Anziehung gibt. Und das müsste man eigentlich nutzen. Aber da muss man wirklich Geld in die Hand nehmen und da muss man auch das selber, ich sag das mal, als Diamant herausputzen und als Diamant polieren, wenn man will, dass das dann von außen auch als Diamant wahrgenommen wird. Und wenn man will, dass das die Leute blendet in positiven Sinne. Und da will ich einfach mehr Faszination sehen wieder. Ich weiß ja, dass da Menschen sind, die das mit Herzblut machen, aber das will ich wieder stärker nach außen gekehrt sehen. Ich will das wieder stärker fühlen als Zuschauer. Wisst ihr, in der ersten Staffel von Schlag den Raab, da haben die richtig einen raushängen lassen. Ja, sage ich jetzt mal so plakativ. Da sind die mit einem Helikopter. Ich meine, das war 2006, das war noch eine andere Zeit, ne? Aber die sind bei Schlag den Raab mit dem Helikopter im Freibad gefahren oder auf einem Minigolfplatz, der außerhalb vom Studio lag. Ne, das hat was hergemacht, weil das hat man noch nicht gesehen in der Samstagabendunterhaltung, dass da live auf Sendung Moderator mit dem Kandidat mit dem Helikopter zum Spielort fährt oder fliegt. Ne, das hat für mich was Faszinierendes. Und solche Momente möchte ich wieder erleben und das ist was für mich, was Live-Fernsehen auszeichnet. Und da steckt Leben drin. Und ich glaube, das muss einfach wieder viel mehr her. Und da muss man sich vielleicht auch mal ein Stück weit eingestehen, dass man das momentan vernachlässigt hat und nicht mehr so gebracht hat.
Aber die einzige Sendung, die du jetzt gerade in dem Fall beschreibst, ist Promi Big Brother.
Promi Big Brother?
Die live über den Äther geht.
Das wollte ich gerade auch fragen. Also Sat.1 hatte aktuell auch nichts zu bieten, was erstens live ist und auch was eine ganz große Show ist, die sowas bieten könnte.
Ja.
Aber grundsätzlich hast du ganz viele richtige und wichtige Dinge angesprochen, die fast schon so eine Art Schlusswort waren, wo ich dir vollkommen zustimme. Also es muss wieder mehr funkeln, es muss wieder mehr glänzen. Genau, und, der Trumpf des Fernsehens ist ja seit Jahren eigentlich, dass man live senden kann. Das kann kein Streamingdienst.
Ja. Und ich sag mal, Shows wie, denn sie wissen nicht, was passiert, die nutzen dieses Momentum ja auch. Und die haben das auch erkannt. Und das ist auch erfolgreich. Das heißt, Leute nehmen das auch an. Und ich sag mal, wenn man jeden Samstagabend live auf Sendung geht, dann bekommt das was Beliebiges, was Redundantes. Dann ist das auch nichts Besonderes mehr. Das heißt, man darf auch da wieder nicht eine bestimmte Schwelle überschreiten, weil das sonst die Leute dann auch wieder langweilt und diese Eventisierung verloren geht. Aber ich glaube, dass bis zu einer gewissen Schwelle momentan noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Wenn wir mal gucken würden, über das ganze Jahr verteilt, wie viele Sender, nehmen wir jetzt mal nur das Privatfernsehen, RTL und ProSieben Sat.1, sind im Jahr an Samstagabenden mit einer Live-Show auf Sendung. Ich glaube, das sind dann im Verhältnis über das ganze Jahr verteilt noch ziemlich wenige Termine und wo man sagen kann, dass das noch reichlich Luft nach oben hat, um die Anzahl von Live-Shows zu steigern. Gerade auch, wenn man vielleicht die Anzahl von einzelnen Reihen, wie man als Singer, da die Live-Shows ein bisschen runterfährt von der Anzahl her und dafür noch andere macht.
Ich dachte, du hast erst vorgeschlagen, man sollte generell bei The Masked Singer mal Leute einladen, die singen können.
Das wäre ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, aber das wäre auf jeden Fall auch mal eine sinnvolle Maßnahme. Klar, das würde natürlich helfen. Ne? Also ich habe ja die Idee entwickelt, dass es bei Masked Singer zum Beispiel nicht mehr darum gehen könnte, zu irgendwelche Promis zu erraten, so blind, sondern man vielleicht Sänger gezielt erraten könnte. Also dass man weiß, dass das alles professionelle Sänger sind. Und Sängerinnen und es geht dann halt darum herauszufinden, welche es sind. Damit würde man dann zumindest schon mal das Gesangsniveau erhöhen oder man macht irgendwie so ein gemischtes Feld oder drei Viertel professionelle SängerInnen und der Rest normale Promis und man muss dann die herausfiltern, die tatsächlich die professionellen Sänger sind und also da gibt es auch Möglichkeiten, auf jeden Fall das Gesangsniveau zu erhöhen und das würde ich auch für die Zukunft da auf jeden Fall für notwendig erachten, weil in der letzten Staffel von Masked Singer, ich habe ehrlich gesagt kaum noch geguckt, weil mir fiel das so schwer dazu zu hören, weil der Gesang teilweise, ohne jetzt despektierlich zu sein, so grausam war, wirklich der Gesang teilweise, dass mir einfach nicht mehr möglich war.
Und vor allem denke ich mal, heutzutage hat sich ja die Technik auch ein bisschen verändert. Du kannst mit KI kannst du wahrscheinlich auch eine neutrale Stimme herstellen, wie mit Alexa oder Siri oder was die Internet Future Kids im Internet immer basteln, wenn sie sich über jemanden lustig machen. Da gibt es ja auch so eine monotone Stimme. Da muss man nicht irgendwie die Regler immer auf diesen Quietschemodus nach oben stellen.
Ja, womit wir dann eigentlich auch wieder zu Promis und der Palme zurückkehren könnten, weil wenn du sagst, mal richtig qualitativ hochwertige Sänger einzuladen und nicht immer nur den gleichen prominenten Einheitsbrei, weil das muss man Masked Singer nicht zwangsläufig vorwerfen, aber ich frage mich dann auch, wie das Teilnehmerfeld bei Promis und der Palme aussehen wird, weil wenn ich mir dann ja besagte Pressemitteilung angucke, wo dann Julian FM Stöckel und Alex Petrovic zitiert werden, die sich auf die Rückkehr freuen. War
Matthias Machopanisch schon dabei? Ja.
Ja, aber das wäre das gleiche, der gleiche Pool, aus dem man fischen würde, den ich nicht empfehlen würde.
Ja, sage ich ja auch. Das nervt mich.
Um diese Sendung eben interessant zu machen. Und das ist ja auch eine der großen Trumpfe vom Dschungelcamp, die ja dann doch mittlerweile schon auch auf diesen Reality-Pool zurückgreifen, aber halt immer wieder Stars dabei haben, die man jetzt nicht in solche Formate stecken würde.
Finde ich auf jeden Fall auch ein extrem.
Da ist halt auch immer ein Schauspieler von den RTL-Soaps dabei.
Ja.
Dann ein Auswanderer von Vox.
Ja, aber warum denn nicht mal Caroline Frier zu Pommes unter Prallen? Die Landarztpraxis. Kann man doch machen.
Genau.
Nee, aber wenn ich da kurz nochmal, also ich finde das einen extrem wichtigen Punkt, den Falter anspricht, weil mir das auch unter anderem, weil ich das kaum gucke, extrem auf den Senkel geht, dass praktisch nur noch so diese Selbstrekrutierung da stattfindet. Also dass praktisch diese ganzen Promis, die mal irgendwo anfangen, bei zum Beispiel Bachelor in Paradise oder bei Bachelorette, bei Bachelor, dann weitergereicht werden in diese Shows und dass es eigentlich schon so einen vorgezeichneten und sehr vorhersehbaren Lauf gibt, dass die dann von der einen Show in die nächste gehen und dann irgendwann vielleicht im Dschungelcamp landen. Und dass das eigentlich gar keine Fallhöhe mehr hat, weil ich finde, dass sich gerade diese Formate wie zum Beispiel Promi Big Brother und Ich bin ein Star, holt mich hier raus, der Reiz, der sich für mich da immer ergeben hat, war in diesem Zusammenspiel von diesen unbekannten Trash-Sternchen, die das als Karrierechance nutzen, und aber andererseits arrivierte und etablierte Schauspieler, Schauspielerinnen da sind, für die das eigentlich ein Abstieg bedeutet und die früher mal eine ganz andere TV-Karriere hatten, zum Beispiel im Tatort mitgespielt haben oder sonst irgendwo. Und die treffen dann aufeinander und dann kommt es zu so einem Clash von Selbstrepräsentation, wo dann solche Abgrenzungsmechanismen laufen und man sich irgendwie profilieren will. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht da, wie der Winfried Glatzeder da auf Larissa Marold getroffen hat? Das ist für mich so ein Musterbeispiel dafür, was ich meine, ja? Also dieser Glatzeder, eigentlich wirklich so ein TV-Star, kommt vom Tatort und trifft dann da auf die Larissa Marold, die das einfach...
Und die hat es aber dann geschafft.
Ja, die hat es dann geschafft, aber die hat das eben halt erstmal als Sprungbrett genommen. Die hat sozusagen die umgekehrte Karriere gemacht wie Glatzeder. Und wollte das nutzen, um da auch sich aufmerksam zu machen und da irgendwie halt auch ein Trash-Spiel durchzuziehen. Und da muss dann halt so ein Wilfried Glatzeder, der muss da dann halt mit umgehen. Und der muss irgendwie gucken, wie kommt er mit dieser Provokation klar und wie stellt er sich selbst dar. Und wie grenzt er sich vielleicht in diesem Trash-Rummel im wahrsten Sinne des Wortes ab? Und das sind genau dann diese Momente, wo sich Energie entfaltet und wo es interessant wird. Und wenn du aber nur noch Leute hast, die das als Sprungbrett nutzen und die schon aus diesem Trash-TV-Pool kommen, dann entfalten sich solche Entwicklungen nicht mehr. Und ich glaube, dass beim Dschungelcamp kriegt vielleicht eher noch Kandidaten ab, die ein bisschen höherkarätig sind, aber diese ganzen anderen Formate, die kriegen dann wahrscheinlich noch weniger von denen und irgendwie noch mehr von diesen Trash-Promis. Und ich finde, das wird dann irgendwann so ein Einheitsbrei, der mich gar nicht mehr interessiert. Weil was interessiert es mich ehrlicherweise? Es gab doch jetzt auch diese Fortsetzung Forsthaus Rampensau oder so, was die aus Österreich importiert haben, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, Matthias Mangiapane und, keine Ahnung, Gina Lisa aneinander geraten. Das hat für mich ehrlicherweise überhaupt gar keine Fallhöhe mehr und das interessiert mich überhaupt nicht. Und da sehe ich einfach die ganz große Gefahr, dass da sehr viel Lärm um nichts ist und dass auch da vielleicht bei Promis unter Palmen, wenn die falsche Entscheidung treffen und den falschen Cast besetzen, sehr, sehr viel Wirbel gemacht wird und sehr, sehr viel Geschrei ist, dass er aber letztendlich verpuffen wird. Und ja.
Um es abzukürzen, würde ich sagen, sollten einfach die verantwortlichen Redakteure ihre Fernsehsendungen auch im Fernsehen angucken und nicht irgendwie den halben Abend Netflix schauen.
Das wäre doch mal was. Ich meine, innerhalb von so einer Produktionsfirma gibt es ja auch bestimmte Verhaltenskodexe oder so. Wie man sich anspricht, wie man sich kleidet, wie man miteinander umgeht. Ne? Das wäre doch wirklich mal eine Maßnahme zu sagen, alles, was wir produzieren und alles, was
so,
wir
übernehmen. So, Montag-Referat, jeder um 8 Uhr wird mal hier einen Test abgegeben und wer nicht taugt, der...
Ja, genau, also dass man dann auch wirklich
sich um die Promis sich kümmern.
Dazu verpflichtet, das zu gucken und dass es auch geprüft wird, ob das geguckt wird. Und also das finde ich wirklich mal eine Maßnahme, weil ich glaube, dass vielleicht, ich will da niemandem was unterstellen, aber... Es gab ja auch mal von diesem ProSieben-Geschäftsführer, weiß ich nicht, Wolfgang Link, glaube ich, oder war das jemand anders, diese Aussage, diese despektierliche Aussage, dass man den Assis daneben auch AssiTV vorsetzen muss, so sinngemäß. Ne? Das hat er so dezidiert nicht gesagt, aber dass man, glaube ich, das
Problem. Naja, er hat schon gesagt, dass die Leute, die den ganzen Tag Sat.1 konsumieren, jetzt nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio abhängen.
Ja, irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall glaube ich, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer noch eine Unterschätzung vom Publikum stattfindet und man irgendwie denkt, dass man dem vielleicht teilweise auch Sachen vorsetzen kann, wo das Publikum selber eigentlich auch schon merkt, dass das nicht so das Gelbe vom Ei ist, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass das Publikum heutzutage so mediengeschult ist und gerade auch die neuen Generationen, die noch kommen und die schon da sind, die sind so mediengeschult, die merken, was man ihnen vorsetzt. Und die merken, wenn man ihnen ein faules Ei vorsetzt und wenn man ihnen was verkauft, was sie eigentlich nicht so richtig haben wollen. Wenn die merken, wenn Shows gestreckt werden, wenn Shows gefüllt werden mit Überlänge, nur um irgendwie Sendezeit zu generieren. Das merkt
man. Ja, hat man bei Topmodel gesehen, gab es in den sozialen Medien massiv Kritik, dass da irgendwie nichts passiert ist in der Folge. Jetzt aber meine letzte Frage an Veit. Bist du auch für eine wöchentliche Mitarbeiter, Firmenarbeit zum Thema, was lief letzte Woche im Fernsehen?
Glaube ich, machen wir genug.
Wir können ja irgendwie sagen, den, weiß ich nicht, irgendwie so einen Service anbieten, dass wir den regelmäßig Quoten mit der Newsletter zu schicken und die irgendwie. Aber das wäre ja auch mal interessant, jemanden davon im Podcast zu haben, oder?
Ja, mit Sicherheit. So, aber wir sind jetzt leider am Ende der Zeit. Wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Und wir können uns gerne mal ausführlicher unterhalten, wie man die Branche dazu bewegt, wieder ein bisschen abenteuerlicher zu sein. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin sind wir wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann hören wir uns.
Schönes Wochenende.
Okay. Dankeschön. Ciao.